Jesus, ich möchte dir danken, dass du den Gottesdienst siehst. Ich möchte dir danken, dass du jetzt auch beim Christoph bist. Du siehst, was er vorbereitet hat, was er weitergeben möchte. Und ich möchte dich bitten, dass wir einfach verstehen dürfen, was du uns persönlich sagen. Ich danke dir, dass du mitten unter uns bist, dass du den Christoph segnest und dass du auch für uns einen Segen parat hast. Amen.
Amen. Es geht also um Lukas 7, 18 bis 23. Auf einen anderen warten oder auf die Vollendung hoffen. Das ist eigentlich die Schlussfolgerung, wo dann der Johannes der Täufer vor sich hat, nach der Antwort. Zweifel sehen wir beim Johannes der Täufer ganz deutlich. Das sind zwei Sachen, die gegeneinander prallen, die man nicht einfach so schön harmonisieren kann. Schon bei den Jüngern, oder? Also, ist jetzt Jesus auferstanden oder nicht? Oder man kann ja nicht einfach sagen, er ist jetzt halb auferstanden. Entweder stimmt das eine oder das andere. Es gibt zwei Wege dann aus dem raus. Was ist denn der richtige? Was ist das richtige Denken? Und jetzt ist gerade ein bisschen gehor. So, jetzt kratzt es hoffentlich nicht mehr am Bart. Genau. Zweifel hat vielleicht einen anrüchigen Geschmack. Das sollte man eigentlich nicht. Und der ganze Bibeltext, wo einfach da so steht, ist ein Plädoyer für den Zweifel. Aber wie gehe ich damit um? Der erste Punkt wird sein, dann Zweifel, was sagt er mir? Der zweite Punkt nach einem Zweifel, was sagt Jesus als Ermutigung zum Johannes der Täufer. Und so der dritte Punkt als Resümee, Zweifel als Weg zur Vergewisserung vom Glauben. Zweifel heisst also, irgendwie entsteht im Glaubensleben drin widersprechende Erfahrungen, widersprechende Erlebnisse, widersprechende Gedanken. Es kommen Puzzleteile ins Leben rein, wo man versucht, irgendwo zu integrieren und sie scheinen einfach nicht zu passen. Von der Form her sind sie so blöd, unförmig, die Erlebnisse, und sie passen nicht ins Bild, das wir haben, das dann am Schluss sollte entstehen. Und was sagt das uns alles? Natürlich, es ist ein Stück weit eine gewisse Interpretation, die wir jetzt vornehmen, weil wir die Gedanken von Johannes der Täufer, der hinter seiner Frage steht, nicht genau wissen, aber wahrscheinlich ist die Interpretation, weil er ein Mensch ist wie wir, wie du und ich, wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Was wir jetzt hier also merken in den Vers 18 und 19 von Lukas 7, die Fragestellung, bis du der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Das zeigt eine fundamentale Erschütterung von Johannes der Täufer. Das müssen wir uns bewusst sein. Da geht es um sehr viel. Johannes der Täufer, der hat auf Jesus hingewiesen und gesagt, siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Da hat Jesus getauft und eine Stimme vom Himmel gehört, das ist mein geliebter Sohn. Also er hat gewusst und erlebt. Aber jetzt hockt er allein im Gefängnis. Die Türen sind verschlossen. Es hat dicke Mauern. Es hat einen König, wo er sich nicht für seine Gerechtigkeit kann einsetzen kann. Es gibt kein Verhör, es gibt nichts. Einfach wahrscheinlich seine Hinrichtung. Und das ist eine ganz andere Stimme. Drei Sachen möchte ich da in dem ersten Punkt als Interpretation, was wahrscheinlich Täufer Mühe gemacht hat. Er hat ja gehört, was überall läuft. Da ist der Jugendliche zu nein, wo Jesus auferweckt hat. Ist schon unterwegs gsi zur Beerdigung, die Leichen, oder? Er hat gehört, wie Kranke geheilt werden, Behinderte gesund werden, wie Dämonen, die werden austrieben, also auch die Macht über die finsteren Kräfte. Und jetzt sitzt er im Gefängnis und erwartet doch eine übernatürliche Befreiung. Jesus bringt doch Neues, Jesus baut sein Reich. Und wie geht es ihm? Er erlebt nichts. Und Jesus, wir wissen es nicht und wir müssen es annehmen nicht, besucht ihn nicht einmal. Weil das wäre noch eine recht gefährliche Sache. Der Herodes ist ja dann der, der auch hinter der Kreuzigung gestanden ist. Ein brutaler Mensch. Also er leidet darunter, dass zu wenig Übernatürliches, da ist doch jetzt ein König und er lebt in mir. Und wo ist jetzt da der grosse Unterschied? Läuft da nicht alles, wie es einfach muss? Das ist die eine Seite von dem Zweifel. Das kärgliche Erleben von dem Übernatürlichen. Dann das Zweite ist einfach die Machenschaften vom Bösen. Da ist doch der Jesus und sozusagen Vertreter von dem, was an Gebot in der Bibel drin steht. Und jetzt sollte doch der mal zum Rechten schauen, zu Recht und Ordnung, oder? So war seine Botschaft gewesen. Wir lesen ein paar Kapitel vorher im Lukas 3,9, wo der Täufer predigt hat: Die Axt ist schon an die Wurzel der Bäume gelegt. Natürlich, also das Übel muss man an den Wurzeln ergreifen. Da kannst du jetzt nicht einfach eine Treppscherne oder eine Säge nehmen und ein paar Äste abhauen bei dem Baum, oder? Der muss gefällt werden. Natürlich, er war auch einer, der immer zu Buß, also kehrt um, oder? Das wird gefährlich sonst für euch. Und natürlich, es ist eigentlich richtig, was er gemacht hat. Ob es weise war, weiß ich nicht. Aber man fängt bei den Leitern an. Die Leiter sind Vorbilder, oder? Also die Regierung sollte Vorbilder sein fürs Volk. Aber das ist er nicht. Und so ist der Täufer zum Herodes und hat man mal da, dass er eine Frau vom Brüder ausgespannt hat. Also ist ein sehr brutaler, menschenverachtender Herrscher gewesen. Hat ihm da vieles vorgeworfen. Vielleicht in der Hoffnung, oder? Also das Übernatürliche könnte auch Menschen verändern. Also ganz brutale, wo alle darunter leiden. Könnte sein, es sollte doch eigentlich sein, wenn das neue Reich anfängt. Dass Boshaftigkeit und die Unmoral besiegt werden. Aber nichts ist passiert. Das, was eigentlich normal passiert, ist passiert. Und dann so einem grossen Herrscher auf die Füße trampst, hast du keine Chance. Und dann, also die Boshaftigkeit, oder? die hat er angeprangert in seinen Predigten und so. Und jetzt der Jesus. Der gehört von dem Jesus, der sitzt zusammen mit Sünder und Zöllner. Mit solchen, die sexuelle Unmoral leben und Zöllner dann so auf unfaire Weise zur Richtung kommen. Geht ja nicht. Also man müsste ja eigentlich die Leute zu Boden stellen, oder? Also Jesus hat einen ganz anderen Ansatz gehabt, um mit Missständen, mit Unmoral umzugehen. In Liebe, in der Nähe. Also das sind einmal die ersten beiden Gründe, oder? Also das übernatürliche Erleben, von ihm jetzt fehlt, wo er in der Tinte ist. Und dann der Jesus, oder? Statt mit Härte durchgreifen, ist Liebe. Und dann denke ich nachher noch, ist nicht ganz einfach. Ja, der war sicher biblisch verankert, der Täufer. Und da gibt es schon noch schwierige Bibelstellen. Also Jesus zitiert ja dann in der Antwort den Vers aus Johannes, Entschuldigung, es ist zwar der Johannes, aber da ist der Jesaja im Alten Testament, oder? Der Jesaja 35, das entstammt dem. Aber es ist nur ein Teil daraus. Das ist ja eigentlich völlig verwirrlich. Er selber kommt, ja, das ist eben der Kommende, oder? Und will euch befreien und Vergeltung üben an euren Feinden. Das scheint zusammenzugehören. Eine Befreiung und eine Vergeltung. Ein Rache, ein Gericht. Und dann kommt eben dann, die Blinden werden sehen, ... die Lahmen gehen und so weiter. Also die ganze Aufzählung nachher, wo Jesus auch aufzählt, oder? Aber das Erste eben nicht. Und nachher geht es weiter, Vers 9 und 10, oder? Das ist dann auf dieser Straße. Ja, der Johannes der Täufer war ja ein Wegbereiter von Jesus, von dieser Straße und auf dieser Straße. Wow, also das ist traumhaft. Da gibt es keine wilden Tiere mehr, da gibt es keine Gefahr mehr. Und die Leute, die drauf laufen, auf dieser Straße, die strahlen vor Freude. Also das ist himmlisch. Aber das ist alles völlig nebeneinander. Als wäre das eins. Also von dort her ist schon, also das ist ja schon irgendwie ein Kommender, der Jesus. Aber der, wo soll kommen, dann da verheißen wird, der macht eben alles aufs Mal. Gar nicht so einfach. Und so gibt es sicher auch für uns Bibelstellen. Wir haben natürlich vom Neuen Testament her jetzt viel mehr die Handhabe, so Verheißungen aus dem Alten Testament, die so eigentlich zusammengeballt sind, obwohl es ganz verschiedene Epochen sind. Das entschlüsseln, aber welche Verheißung erfüllt sich jetzt wie? Und wie dann erst später. Also zum Beispiel der Frieden, wir werden nach der Predigt so ein Lied singen. Also ein Frieden, Jesus ist jetzt schon der Friedenfürst, aber erst ganz am Schluss, bei der Vollendung, kommt Frieden. Gehen wir zu dem zweiten Punkt. Also der erste, er hat Mühe gehabt, fehlende Befreiung, übernatürlichem Veränderung, jetzt gerade in seiner grossen Not, vielleicht auch Todesangst oder was kommt einfach auf ihn zu. Er hat Mühe gehabt, dass das Böse einfach sich kann entfalten und er hat Mühe gehabt, was soll jetzt die Bibel stellen? Also, wie geht man denn mit Zweifel um, da, dass da irgendwie am Schluss nicht alles zusammenbricht? Das eine ist, er schickt seine Jünger. Er kontaktiert Jesus. Vielleicht hat er ja mit denen auch schon geredet vorher und sind vielleicht auch nicht weitergekommen in all diesen Fragen. Aber er schickt jetzt seine Zweifel mit diesen beiden Jüngern zu Jesus. Und wir müssen uns das vorstellen. Die tragen das jetzt vor und alle hören zu. Also nicht, du könntest mir mal eine geheime Unterredung haben. Jesus darfst es aber niemandem sagen. Also der Täufer, der ist nicht gut zu wegen. Also der hat jetzt eine Glaubenskrise, oder? Aber es darf niemand erfahren. Weißt du, das ist doch der grosse Prediger, das ist dein Freund, oder? Also dem seinen Ruf muss schon schützen. Nein, alle wissen es. Der gesagt hat, siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt, der sagt jetzt, bist du der Kommende oder müssen wir auf einen anderen warten? Also nur schon mal, was noch hebt, ist, er glaubt, dass es noch einen Kommenden gibt, oder? Aber dass es Jesus ist, könnte auch ein Irrtum sein. Aber wichtig ist einmal, den Glauben auszusprechen, gegenüber anderen, Entschuldigung, den Zweifel aussprechen gegenüber anderen Menschen, aber auch gegenüber Gott ehrlich sein. Und nicht meinen, Zweifel dürfen nicht sein. Ich glaube, Zweifel, die man nicht erkennt, die haben verheerende Wirkung. Und vielleicht merken wir es nur der verheerenden Wirkung. Also könnte es sein, dass man keinen Zug hat zum Gebet, weil im Herzen drin haben wir das Gefühl, das bringt nichts. Aber das kannst du als Christ nicht sagen. Aber Taten beweisen, dass man dort seine Zweifel hat. Also von dort her achtsam sein. Und dann kommt eben die Antwort, oder? Jesus antwortet dann. Vers 22. Geht zu Johannes, oder? Und sagt, was er erlebt hat. Er sagt nicht, nein, du musst nicht auf einen anderen warten. Nein, ich bin der Kommende, sagt er nicht. Ich bin der Messias, Gottes Sohn, sagt er auch nicht. Sondern nur einfach geht hin und sagt, was da alles läuft. Blinde sehen, Lahme gehen und so weiter. Ja, über das eigentlich, was er schon gehört hat. Aber Jesus, also der Täufer muss sicher nachdenken, was jetzt das heisst. Das ist ja doch eigentlich keine Antwort. Natürlich kann man sagen, Jesus, okay, also nur einfach sagen, nein, ich bin der Messias, ich bin der Christus. Das haben später auch noch andere gemacht. Und Jesus warnt ja, es gibt falsche Christus. Das muss man an den Taten kennen, oder? Aber das ist jetzt eigentlich die ganze Botschaft. Schau, Johannes, und sie sind ja gleich alt oder gleich jung. Sie sind ja fast im gleichen Jahr geboren, oder? Also, sie sind sehr eng miteinander verbunden. Das passiert. Die Zeichen, dass ich Gottes Sohn bin, die passieren. Aber du hast jetzt einen anderen Weg. Du bist im Gefängnis und wirst eingerichtet. Also einfach so, die Spannung drin, es ist so. heb dich fest an dem, was passiert ist. Auch wenn du nicht kannst einordnen kannst, was bei dir passiert. Weil eben, es ist eine Art noch ein Warten. Weil jetzt noch nicht alles passiert. Der da kommen soll, der wird eben dann nochmal kommen. Für die zweite Hälfte von dieser Verheißung. Aber das hat ja eigentlich der Johannes der Täufer in dem Offenbarungszustand noch nicht können sehen. Also das eine ist einmal, er spricht es öffentlich aus, oder einfach, er steht ehrlich zu seinen Zweifeln. Er muss Botschaft nehmen, heb die fest an dem, wo ich da habe. Heben wir uns fest, dass Jesus uns gern hat und am Kreuz für uns gestorben ist und Sieger ist. Jetzt kommt ein Vers, der Abschlussvers, der Vers 23. He? Das ist noch ein bisschen schwer verdaulich. Unglücklich zu preisen ist, wer nicht an mir Anstoß nimmt. Das ist eine Seligpreisung. Anstoß heisst so, ist eigentlich das gleiche Wort für scheu werden. Also ein Ross, wo scheut, das geht einfach nicht mehr weiter. Das blockiert. Also es ist eine Gefahr, eigentlich ist es eine Warnung. He? Also wir können jetzt einfach mit den Zweifeln so umgehen, dass wir uns blockieren lassen. Also der Johannes der Täufer können sagen, ich weiß jetzt nicht, ist jetzt das der Kommende oder müssen wir jetzt warten? Also eigentlich, da Jesu Antwort ist jetzt keine gewesen und wir werden es sehen. Und wir werden es sehen, heisst doch einfach, wir entscheiden uns nicht. Ist jetzt Jesus der Retter oder ist es nicht? Oder ist er auferstanden oder ist es nicht? Oder gibt es einen Himmel oder gibt es nicht? Oder kommt es darauf an, wie wir leben oder nicht? Ist doch alles, wir werden es sehen. Und wir meinen es, wir sagen schön schweizerisch neutral, immer stehen wir bei dieser Weggabelung und entscheiden uns nicht. Aber wir sind eigentlich unterwegs, einfach auf dem falschen Weg. Der, der scheut, der Anstoss nimmt an seiner Kreuzigung, am Weg von der Niedrigkeit, als Erlösung, ja, der kommt so auf den falschen Weg. Aber da das Ermutigende glücklich ist, nicht wenn du keine Zweifel hast, sondern wenn du entscheidest, ich verstehe nicht alles und es ist nicht alles bei den anderen vielleicht ein bisschen anders wie bei mir und es ist nicht alles einfach übernatürlich. Auf das ganz Neue warten wir und erreichen so das Ziel. Wir gehören zu den Glücklichen. Als letzter Punkt, als dritte, jetzt ein bisschen der Johannes der Täufer aus einer weiteren Perspektive angeschaut, also auch Zweifel. Was sollen die Zweifel? Die Zweifel haben eine wichtige Aufgabenstellung in der Glaubensentwicklung. Da lesen wir in Römer 8, 38, ja, ich bin überzeugt. Ich bin gewiss. Also der Zweifel, wenn wir uns Tag für Tag bei diesen Wirrwarr von Stimmen oder diesen zwei Stimmen für die richtige entscheidet, es fördert Gewissheit. Nicht einfach so, es gibt halt einen Bibelvers über das, sondern er sagt, das ist meine Gewissheit. Das ist nicht irgendein Vers aus dem Alten Testament. Nein, das ist meine Gewissheit. Und das zeigt auf den Weg, wo jetzt eigentlich ein Mensch im Glauben geht. Er kommt zum Glauben. Er versteht, Jesus hat mich gern, macht mein Leben neu, er wird befreit von alten Mustern, Neues kommt rein, ein Frieden kommt rein. Ach, das ist schön, Christ sein. Jeder Tag mit Jesus ist schöner als der Tag vorher, habe ich mal als Jugendlicher ein Lied gesungen, oder? Ja, das ist so die Glaubenserfahrung, die Start. Aber nachher wird alles so schwieriger. Es wird alles komplexer. Man macht Erfahrungen, wo man muss sagen, ja, hey, wo ist jetzt der liebende Gott? Oder wo ist der liebende Gott mit Mitmenschen und mit Mitchristen und in der Welt inne? Und hey, also, du kannst schon oft, warum und wieso und so viele Puzzleteile musst du einfach neben dem Bild stehen lassen. Hat einfach das Puzzle, das du machst im Leben drin, hat so viele Lücken und du bringst die Teile nicht rein. Und das ist eine wichtige Phase. Dass dir alles zu vielfältig erscheint und zu komplex erscheint, wie das andere ist gefährlich. Wenn wir den Glauben, all die Fragen, die keine Antworten haben, reduzieren, dann wird es ein gesetzlicher und ein sehr gefährlicher Glauben. Ein schädlicher Glauben. Für dich und für andere. Ist gleich wie in der Politik, oder? Alles, was einfach vereinfacht wird, reduziert durch so schwarz-weiß, oder? Also die Jünger zum Beispiel, oder? Da sind sie einem Blindgeborenen begegnet, oder? Und ihre Frage war rein theologisch, oder? Also nicht lösungsorientiert und wie inkludiert man Menschen mit Behinderung, oder? Nein, einfach, wer ist geschuld? Ist er geschuld? Und oder sind die Eltern geschuld? Also nicht einmal, wenn sie jetzt Buß da hätten, wäre dann der wieder sehend? Oder, ja, also, aber einfach so, das unmenschlich Reduzierte. Und ich glaube, dass gewisse Konflikte zwischen Christen entstehen, weil wir ungesund unseren Glauben reduziert haben, weil wir Antworten haben wollen. Also jetzt haben wir den vielfältigen, komplexen Glauben, also so viele Fragen und Möglichkeiten und Zweifel. Und der Paulus sagt, es gibt eins. Es gibt zwar Tod und es gibt Leben. Es gibt Höchst und Tiefst, es gibt Gegenwärtiges und oft noch Bilder, oder, wo man gar nicht so recht weiß, was meint er eigentlich. Aber die Hauptaussage ist die Liebe. Er kommt von der Vielfalt zur Einfalt. Was zählt, ist die Liebe. In all dem, was ich nicht verstehe, ich bin gewiss, dass die Liebe da ist. All dem drin. Und nehmen wir das mit in unserer Glaubensentwicklung. Vergessen wir es nicht. Es ist eigentlich alles saumässig komplex. Weil wir nicht Gott sind. Und noch nicht in der Ewigkeit. Aber es ist gar nicht kompliziert. Einfalt, wo nach der Vielfalt kommt, in allem drin, ist die Liebe. Dann möchte ich noch beten. Herr Jesus, wir danken dir für das ehrliche, offene Beispiel. Ja, das ist ein Held gewesen, zum Führen stehen. Der ist sich gewöhnt gewesen, gegen den Strom zu schwimmen. Der hat ganz intime Erlebnisse gemacht bei dieser Taufe mit dir, Vater im Himmel. Und weiss plötzlich nicht mehr Fürschi und Hinterschi. Und du siehst, was wir für Gedanken haben und Zweifel. Wir bitten dich um Ehrlichkeit. Einfach können sagen, zeig mir, welche anderen Gedanken ich auch noch habe, wo sich ein Konflikt auslöst in mir innen und hilf. Ja, du hast dem Teufel geholfen. Du hilfst uns. Du bist der, der Blinde heilt, Lahme gehen lässt. Einfach, du bist wirklich der Übernatürliche, der Grenzenlose. In Stürmen, der Grenzenlose in der Liebe. Dafür danken wir dir. Amen. Also das Lied, das wir jetzt werden singen, drückt das aus. Einst wird der Tag kommen, wo Frieden wird sein. Das ist kommend. Und gleich das Heute, das werden wir schon erleben. Ist es so, bitte dem inne, dass du uns dreist und auf dem Weg vom Frieden und richtig Frieden führst.